Hallo, hier ist Florian Effenberger von der Document Foundation und ihr hört Radio Tux.
Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Start. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu der Radio Tux Magazinsendung November 2010. Wenn hier etwas klappert, dann sind das übrigens meine Zähne. Die Weihnachtsartikel kündigen es ja bereits seit Juni an, der Winter steht vor der Tür und das Thermometer hat sich mal eben in den Minusbereich verabschiedet. Ist das nicht traditionell die Zeit, wo man sich ins Wohnzimmer zurückzieht, eine heiße Tasse Schokolade schlürft und die Tastatur auf den Schoß nimmt? Wir von Radio Tux waren wieder fleißig für euch unterwegs, unter anderem auf der OpenSUSE-Konferenz, dem Open Exchange Summit und wir waren zu Gast in der Open Source Stadt München auf dem Open Office Kongress für Wirtschaft und Verwaltung. Novell verkauft die Linux-Sparte rund um die Marke SUSE an eine Firma, deren Profil sich liest wie eine Mischung aus Heuschrecke und Patenttroll. Nein, liebe Hörer, ich kann euch beruhigen, ich meine nicht Apple. Das wird sicherlich noch sehr interessant, wie eng der zukünftige Eigentümer mit Microsoft anbändelt. Nicht nur Novell hat ordentlich für Schlagzeilen in der Open-Source-Welt gesorgt. Ubuntu scheint sich als Distribution immer weiter von dem etablierten Software-Portfolio zu entfernen. So las man in letzter Zeit immer wieder, Ubuntu setzt zukünftig Valent ein. Was genau sich hinter diesem Wort verbirgt, hört ihr nun von Roman, von dem auch die regelmäßigen Ubuntu-News hier bei Radio Tux stammen.
Valent ist ein Display-Server für den Linux-Desktop. Währenddem der Erfinder und Mitentwickler Christian Hoxberg darauf besteht, dass Valent kein X-Server sei, sondern eher ein Display-Manager oder Server, spricht die ganze übrige Welt von einem X-Server für Linux. Valent nutzt bestehende Technologien des modernen Linux-Kernels, wie etwa dem Direct Rendering Manager, dem Kernel Mode Setting und dem Graphics Execution Manager Game, um einen kleinen Display-Server bereitzustellen. Dieser soll durch die gewählte Technik direkter und damit vor allem schneller und effizienter als klassische X-Server-Client-Lösungen wirken. Valent ist Open Source und unterliegt der MIT-Lizenz, welche ursprünglich vom Massachusetts Institute of Technology erschaffen wurde. Christian Hoxberg ist Mitglied vom Intel Open Source Technology Center, deshalb erstaunt es nicht weiter, dass dereinst MIGO Interesse an Valent zeigte. Bis vor einigen Wochen begegnete man dem Projekt nur als eingefleischter Linux-Mensch. Es wird weiterentwickelt, aber eher im Hintergrund. Im Jahre 2008 tauchte der Begriff Valent kurz in den Medien auf, um hernach wieder fast in der Vergessenheit zu verschwinden. Damals wurde das Projekt in der Öffentlichkeit vorgestellt. Christian Hoxberg musste einige Korrekturen, die er über seinen Blog verbreitete, an der Pressemitteilung anbringen. Valent befindet sich auch heute noch in einem sehr jungen Stadion und kann in der momentanen Ausprägung und Entwicklung noch nicht vollwertig, wenn überhaupt, eingesetzt werden. Urplötzlich veränderte sich jedoch die Situation und Valent katapultierte sich durch eine exponierte Aussage vom Ubuntu-Gründer Mark Shuttleworth in das Zentrum der Medienlandschaft rund um Linux und Open Source. Ubuntu soll in naher Zukunft Valent im Unity-Desktop einsetzen. Unity ist eine Eigenentwicklung von Canonical, der Firma hinter der Linux-Distribution Ubuntu. Unity ist eine Arbeitsumgebung für PCs und Netbooks, die besonders sparsam mit dem Bildschirmplatz umgehen kann. Unity ist allerdings nur bedingt mit KDE, GNOME oder XFCE vergleichbar, da es keine eigentliche Programmsammlung ist. Stattdessen soll es vor allem mit GTK+-Programmen umgehen können. Unity ist aufgrund von Differenzen zwischen einerseits GNOME sowie KDE und andererseits Canonical entstanden. In der Weiterentwicklung jener Arbeitsumgebungen konnten sich die Entwickler und Canonical offenbar nie richtig finden. Deswegen hat sich Canonical wohl dazu entschieden, eine eigene Arbeitsumgebung zu entwickeln. Unity setzt teilweise Komponenten von GNOME ein, ebenfalls Zeitgeist wird verwendet und eine 3D-Beschleunigung wird vorausgesetzt. Statt MetaCity setzt Unity Mother ein, dazu braucht es ebenfalls in naher Zukunft Compiz. Wayland würde laut Shuttleworth mit tollen Grafiken und Effekten auffahren können und es wäre seiner Meinung nach zu aufwendig und zu teuer, die gleichen Effekte mit X zu realisieren. Canonical lizenzierte Unity unter der freien Lizenz GPL. Mit Wayland und Unity verspricht sich Canonical vor allem Verbesserungen im Bereich der Touchscreen-Verwendung und bei der Bedienung von Geräten mit kleineren Monitoren. Es soll ein Kompatibilitätsmodus geschaffen werden, der reine GNOME-Programme auch unter Unity laufen ließe. Etwas vage verhält sich Mark Shuttleworth in Bezug auf die Einführung und Fertigstellung von Wayland bzw. dessen Implementierung bei Ubuntu. Nach einer Entwicklungszeit von ungefähr einem Jahr dürfte mit ersten Resultaten gerechnet werden, also für die übernächste Ubuntu-Version. Die vollständige Entwicklung könne aber durchaus bis zu 5 Jahren in Anspruch nehmen. Im Gegenzug dazu wurde Unity bereits bei der letzten Ubuntu-Version, also bei der 10.10, zum ersten Mal eingesetzt. Dies allerdings nur bei der Netbook-Variante von Ubuntu. Währenddem sich Mark Shuttleworth offensichtlich in Sicherheit wiegt, Unity und Wayland, man darf die beiden auch in umgekehrter Reihenfolge nennen, sei die erste und damit richtige Wahl für Ubuntu, sind sich nicht alle Kenner der Szene und der Entwicklung einig. Auch in der Community setzte ein Raunen ein, als bekannt wurde, dass Canonical sich für Wayland entschieden hat. Dies vor allem deshalb, weil Wayland bei weitem noch nicht fertig und damit rasch und ohne Probleme einsetzbar sei. Einmal mehr wird uns die Zukunft zeigen, wer letztlich Recht bekommt. Immerhin sind sich viele Entwickler darüber einig, dass das Modell X nicht über alle Zweifel erhaben ist und ein Umdenken sinnreich sein könnte.
Das war Roman über Wayland, aber natürlich gibt es auch kritische Stimmen. Thomas erzählt uns von der nicht goldenen Seite der Medaille.
Laut offiziellen Aussagen von Nvidia plant das Unternehmen nicht, den alternativen Grafikserver Wayland zu unterstützen. Die Ankündigung des Ubuntu-Gründers Mark Shuttleworth, in künftigen Versionen der Distribution auf Wayland aufsetzen zu wollen, hat nicht nur in der Ubuntu-Gemeinschaft für Diskussionen gesorgt. Die wichtigste Frage war dabei, ob auch die Hersteller von proprietären Grafiktreibern die Entscheidung von Canonical mittragen werden und Wayland auch unterstützten. Bislang wird der Server überwiegend nur von Christian Hoogsberg gepflegt. Nun hat sich auch Nvidia zu Wort gemeldet und Stellung zu den Plänen bezogen. Laut dem Nvidia-Mitarbeiter und Betreuer der Linux-Treiber Aaron Plattner hegt das Unternehmen keine Pläne, Wayland zu unterstützen. Ohne eine Anpassung der Treiber ließe sich aber der momentane proprietäre Nvidia-Treiber nicht unter Wayland nutzen. Denn die Lösung benötigt unter anderem Direct-Rendering-Module mit Kernel-Mod-Setting-Support. Ob Nvidia allerdings diese Technologie einbinden wird, ist äußerst zweifelhaft. Dazu müsste das Unternehmen entweder den bestehenden Treiber massiv anpassen oder Ressourcen in die Entwicklung des Nouveau-Treibers investieren. Beide Optionen lehnte das Unternehmen in der Vergangenheit bereits ab. Laut Aussagen von Shuttleworth ist eine erste Version mit Wayland im Herbst des kommenden Jahres geplant. Bis dahin muss aber nicht nur die technische Seite, sondern auch die Treiberfrage geklärt sein.
Eine weitere Distribution, die Wayland-Integration nicht ausschließt, ist Fedora. Version 14 hat gerade das Licht der Welt erblickt und Hendrik hat sie für euch getestet.
Fedora 14 mit dem Codenamen Lachlin ist ja jetzt schon seit einigen Wochen draußen und ich habe die Gelegenheit genommen und mir das Ganze mal etwas genauer angeschaut. Bei der Installation ist mir bereits schon aufgefallen, dass es ziemlich flüssig und problemlos funktioniert. ButterFS bzw. BTRFS wird beim Start nicht automatisch mit ausgeführt. Das kann man dann später per Kommandozeile machen, da ButterFS im Moment noch experimentell gilt. Nach dem Start wird einem relativ schnell klar, dass der Network Manager nun als Standard-Netzwerkverwaltungstool verwendet wird. Wenn man virtuelle Maschinen erstellen und verwalten will, funktioniert jetzt der Virtual Machine Manager richtig super. Also ich habe darunter sehr schnell zum Beispiel mal eine Damn Small Linux Version als virtuelle Maschine erstellen und einpflegen können. Das ging also super. Was einem als Benutzer sehr schnell auffällt, ist, dass man nun Farbprofile einstellen und aufrufen kann. Das wird die ganzen Designer, Webdesigner und auch Fotografen sehr freuen. Als Bildverwaltungstool steht Shotwell und F-Spot zur Verfügung. Ich habe beide getestet und muss allerdings sagen, dass noch ein bisschen Nacharbeit seitens der Entwickler stattfinden muss. Wenn man beide Tools zusammenschmeißen würde, wäre das mit Sicherheit eine runde Sache. Was ich auch getestet habe, sind Bildbearbeitungstools wie Digicam, Darktable und RAW Studio, die man sehr gut auch aus dem professionellen Bereich von dem Macintosh oder auch aus der Windows-Umgebung kennt. Andere Programme wie Blender 3D, Agave, Color Palette Chooser, MyPrint Sketchbook werden Designer auch freuen. Man merkt hier also, dass doch ein bisschen Wert auf die Desktop-Benutzer gelegt wurde. An anderen Stellen, wie bei den Administratoren, hat man da aus meiner Sicht doch ein bisschen gespart und ein bisschen wenig neue Tools dazugepackt. Man merkt bei dieser Version schon, dass allen Benutzergruppen wie den Entwicklern, den Administratoren und auch den Desktop-Benutzern Tribut gezahlt wurde, indem man darauf geachtet hat, dass das Arbeiten jetzt flüssig und sehr viel stabiler wie in den vergangenen Versionen stattfindet. Dies geht natürlich zu Lasten der Aktualität. Das heißt, es sind nicht ganz so viele Bleeding Edge Softwarepakete enthalten. Dafür ist das Paket im Ganzen eine sehr runde Sache und auch richtig gut benutzbar. Und ich hoffe, dass dieser hohe Qualitätsanspruch auch in den zukünftigen Versionen von Fedora beibehalten wird. Empfehlen würde ich diese Version von Fedora 14 eigentlich allen, die an den neuesten Entwicklungen innerhalb von Linux interessiert sind. Allerdings merkt man, dass hier doch ziemlich viel Wert auf die Benutzbarkeit und Stabilität gelegt wurde, sodass man Fedora 14 auch über lange Sicht hin gesehen richtig gut verwenden kann und die Programme einfach stabil laufen.
Die letzten Wochen waren gefüllt mit Konferenzen und Veranstaltungen, fast als wollte man die Interessenten noch einmal herauslocken, bevor sie sich in den Winterschlaf begeben. Sascha Manns, Mitglied im OpenSUSE Feature Screening Team, hat für euch einen persönlichen Kommentar über die OpenSUSE-Konferenz verfasst.
Vor 4 Wochen hat sie begonnen, die diesjährige OpenSUSE-Konferenz in Nürnberg. Für diese Veranstaltung wählte das Programmkomitee das Thema Collaboration Across Borders. Eine Zusammenarbeit ohne Grenzen. So wurden auch verschiedene Leute aus anderen Projekten eingeladen, darunter unter anderem Ubuntu und Debian. Leider hat es mit Ubuntu nicht geklappt, sodass niemand aus diesem Projekt dort war. Dafür war allerdings der Vertreter aus dem Debian-Projekt vor Ort. Insgesamt gesehen lohnte sich die Konferenz nicht nur wegen der gehaltenen Vorträge, sondern auch wegen der sozialen Kontakte. Menschen, die man sonst nur von Mailinglisten kennt, liefen hier frei herum. Manchmal hatte ich mir jemanden ganz anders vorgestellt, als er in Realität war. Bestimmt ging es anderen mit mir genauso. Die nächsten Zeilen widme ich einmal dem Programm, das ich versuche ein wenig historisch wiederzugeben. Angefangen hat alles am Mittwoch, dem 20. Oktober. Henne Vogelsang eröffnete die Konferenz mit seiner Keynote Get Your Ass Up. Wie nicht anders zu erwarten war, hat Henne uns allen in den Hintern getreten. Er stellte verschiedene Möglichkeiten vor, am Projekt mitzuarbeiten. Als nächstes besuchte ich den Talk von Lubus Lunak über Multidistributions-Packaging im Build-Service. Das Thema fand ich hochinteressant. Zwar wusste ich, dass der Build-Service es ermöglicht, für Fedora, Ubuntu und viele andere zu packen, aber durch das neu geschriebene Kommandozeilenprogramm, den KDE Ops Generator, reicht es nun sogar aus, ein einziges File zu schreiben. Das Skript baut daraus anschließend die passenden Steuerungsfiles. Spec-Files für RPM und die Rules und Control Files für Debian-Pakete. Dies wollte ich auch bei mir zu Hause ausprobieren, aber leider fehlte mir bisher die Zeit. Als nächstes stand Vincent Uns Vortrag Tracking Latest Upstream auf meinem Programm. Hier wurden Möglichkeiten besprochen, die Upstream-Versionen eines Programms zu tracken. Das ist gerade für Packager interessant und wichtig. Die nächsten beiden Talks verbrachte ich im Eingangsbereich. Hier gab es einen Computer des SUSE Studio Teams zu bestaunen. Zwei extra angereiste Novell-Mitarbeiter waren vor Ort und sie gaben sich alle Mühe, uns für SUSE Studio zu begeistern. SUSE Studio ist eine relativ junge Entwicklung, die es erlaubt, eine eigene auf OpenSUSE basierende Distribution zu erstellen. Ebenfalls im Vorraum gab es Frank Karliczek's OpenPC zu bestaunen. Für mich war es das erste Mal, diesen zu Gesicht zu kriegen. Wenn Frank nun auch noch ein offenes BIOS einbaut, wäre ich vollstens zufrieden. Die letzten beiden Talks, die ich sah, standen ebenfalls im Zeichen des Packagings. Dort habe ich auch wieder ein paar neue Implementierungen gesehen, die das Bauen einfacher machen. Am Donnerstag lauschte ich Stefan Kulow, der uns mit der Produktion der OpenSUSE-Distribution vertraut machte. Anschließend sprach der neue Novell Community Manager über neue Strategien für das Projekt. In den vielen Wochen zuvor gab es auf der Marketing-Mailing-Liste eine große Diskussion über neue Strategien. Diese Resultate wurden nun vorgestellt. Als nächstes war Gerfield Fuchs an der Reihe, der über das Debian-Projekt sprach. Im Rahmen dessen stellte er ein kleines Tool namens WhoHas vor. Dieses Tool ermöglicht es zu prüfen, welche Distribution ein Paket bereits gepackt hat. Gerade für Packager ist dies wieder sehr interessant. Daher habe ich WhoHas gleich einmal für OpenSUSE gepackt, was sehr gut ankam. Am Freitag besuchte ich die Talks über das Security Team und Klaas Freitags Talk über die Boosters. Thomas Tüm sprach anschließend über 7 Prinzipien, um Open Source Communities zu verbessern. Nach diesem Talk wechselte ich in einen anderen Raum, um dort einer BOF beizuwohnen, die den OpenSUSE Book Builder vorstellte. Diese Technik ermöglicht es, in einer XML-Datei mittels Docbook und FOP Bücher oder Artikel in verschiedene Ausgabeformate wie PDF, HTML oder MediWiki zu erstellen. Nach diesem Talk hatte ich begonnen, mit Thomas Schreitle aus dem Doc-Team die Weekly News auf Docbook zu portieren. Den letzten Talk, den ich am Freitag besuchte, war Frank Karliczek's Vorstellung der OwnCloud. Ich freue mich bereits auf die nächste OpenSUSE-Konferenz 2011 und hoffe, dass euch die kleine Zusammenfassung gefallen hat. Bis demnächst, euer Sascha.
Einige Radiotuxler waren auf der IT & Business in Stuttgart und auf dem Open Exchange Partner Summit. Auf der IT & Business führten wir ein Interview mit Werner Hehnwerter, der vor kurzem die ERP-Lösung Helium 5 unter eine freie Lizenz gestellt hat.
Ja, bei mir jetzt Werner Hehnwerter von der Helium 5. Er ist Geschäftsführer der Helium 5 und wir reden über ERP-Systeme und im Speziellen natürlich Helium 5. Und vielleicht erstmal die Frage, was ist Helium 5?
Helium 5 ist ein ERP-System für den kleinen mittelständischen Unternehmer. ERP, Enterprise Resource Planning, es geht darum, das kompletten Ressourcenplanungsdaten für ein Unternehmen darzustellen. Man stellt sich das jetzt sehr kompliziert vor. In Wirklichkeit geht es darum, dass man die ganzen Verkaufs-, Einkaufs- und vor allem Fertigungsprozesse durchgängig in einem System darstellt. Ob das jetzt hierarchische Stücklisten sind, ob das jetzt die ganze Materialbewirtschaftung ist, aber auch der enorm weite Bereich der Arbeitspläne und der Zeitbewirtschaftung, sowohl von Mitarbeitern als auch von Maschinen, all das kann ERP im Gegensatz zum Beispiel zu einem Finanzbuchhaltungsprogramm, das wirklich nur steuerliche Belange bringt, oder am CRM-System, das sich ausschließlich um Kundendaten kümmert, wobei sehr, sehr viele Bereiche des CM-Systems natürlich in einem guten ERP-System wie Helium 5 vorhanden sind.
Das heißt also, Rechnungen schreiben kann ich damit nicht?
Ja, selbstverständlich Rechnungen schreiben, also dieser ganze breite Verkaufsprozess von der Vorakquisitionsphase, vom Angebot, Angebotslegung, Auftragserteilung, damit Einlastung der ganzen Materialien, die man benötigt, der Fertigungsaufträge und, Lieferscheine mit allem drum und dran, Rechnungen, ich sage immer vom Angebot bis zur vierten Mahnung, all das kann ein ERP-System, aber natürlich auch die Gegenseite, ich muss ja mein Material beschaffen, ich muss Anfragen stellen, ich muss Bestellungen machen, ich muss Wareneingänge buchen, ich muss Korrekturen buchen können. Wichtiger Punkt ist auch, dass man zum Beispiel so Dinge wie Transportkosten direkt einem Projekt zuordnet und nicht einfach in ein Transportkostenkonto bucht, wie es normalerweise gemacht wird. Sinn und Zweck von dem ERP-System ist, auf Knopfdruck sofort für jeden Auftrag den aktuellen Stand darstellen zu können, um so zu erkennen, bin ich im Plan oder habe ich Abweichungen? Und wenn ich Abweichungen habe, warum? Um daraus das unternehmerische Handeln ableiten zu können.
Wofür bräuchte ich dann noch ein CRM-System, wenn dieses ERP ja die meisten Sachen kann?
CRM-System brauchen Sie dann, wenn Sie so Dinge wie Kampagnenmanagement oder so Sachen machen wollen, dann wirklich ein CRM-System. Da ist aber unsere Zielgruppe so, dass es keinen Anwender gibt, der Kampagnenmanagement macht. Die binden ihre Kunden alle direkt über gute Qualität und gute Lieferungen.
Für welche Branchen ist es?
Helium 5 wird in den ganzen Metallverarbeitungsbranchen, Maschinenbauer, Projektabwicklungen vom Einzelfertiger bis zum Serienfertiger, in der Elektronikbranche von der Produktion über Elektronikhändler, Elektrotechniker, Schaltschrankbauer, sowohl die Metallseite des Schaltschranks als auch die ganze Verkabelung, weiter in die Kunststoffbranche durch die ganzen Chargenführung, Werbeagenturen, ein sehr interessantes Thema von der kleinen Werbeagentur mit ein, zwei Mitarbeitern, bei denen nur die Jobs erfasst werden und die Zeiten, die man für die Jobs braucht. Und ich habe auf Knopfdruck wieder meine Nachkalkulation ab dem Zeitpunkt, wo ich meine Rechnung gelegt habe.
Und für welche Größen von Unternehmen, also wie viele Leute kann ich mit diesem ERP managen?
Also von den Mitarbeitern bis 100, 200 Mitarbeiter, von den Benutzeranzahlen von Unternehmen mit einem User bis rauf zu 40, 70, 80 Usern, ist kein Thema, als eine Frage der Power, die Server, die dahinter stehen, entsprechend liefern.
Aber bis wie viel soll ich da maximal gehen? Gibt es da irgendwas? Was ist die größte Installation?
Die derzeit größte Installation hat ca. 100 Mitarbeiter und ca. 50 concurrent, also gleichzeitige Benutzer, die gleichzeitig aufs Helium aufgeclusterte Server zugreifen. Die kleinste Installation ist eine kleine Linux-Installation, wo wirklich nur 1,5 Leute damit arbeiten.
Und wie viele Installationen gibt es insgesamt?
Derzeit 45, im Moment stark steigend.
Okay. Wenn ich ein größeres Unternehmen bin, müsste ich wahrscheinlich sowas wie ein SAP oder irgendwas einsetzen?
Ja, ich würde mal sagen, ab 1000 Mitarbeitern sind solche Lösungen eine ganz interessante Lösung. Helium 5 ist skalierbar, kann also auch dann weitergetragen werden. Wir konzentrieren uns aber ganz speziell auf Kunden, die zu uns passen, mit denen wir partnerschaftlich Lösungen erarbeiten können und so guten Effekt beim Kunden bringen können.
Das heißt also, ja, was ist der Unterschied zu einem SAP? Also was fehlt da? Oder das ist halt eine riesengroße Lösung, ne? Da würde man alles mit erschlagen, oder?
Also die Helium 5 ist so geschrieben, dass gerade die kleinen Unternehmen die Durchgängigkeit in den Prozessen sofort dargestellt haben. Bei sehr großen Lösungen ist aufgrund der Aufgabenstellung schon erforderlich, dass man anders an das Thema herangeht. Helium 5 ist speziell geschrieben, dass es in unseren Kunden zum Beispiel ist es so, dass der Einkäufer zugleich Fertigungsleiter ist und vielleicht auch noch für die Finanzen verantwortlich ist und daher muss er eine andere Sicht auf die Dinge haben, als wie ich beim Unternehmen mit 1000 oder 5000 Mitarbeitern habe.
Jetzt ist dieses Helium 5 seit kurzem Open Source. Unter welcher Lizenz steht das Ganze?
Helium 5 ist unter der AGPL Open Source gestellt worden.
Und was war der Grund, es jetzt unter die AGPL zu stellen?
Also ein Grund ist einfach, um eine größere Verbreitung im Markt zu bekommen. Helium 5 soll von allen benutzt werden. Eine andere Geschichte ist, dass sehr viele unserer Kunden einfach die Fragestellung stellen, wie sicher ist denn ein Softwarehaus, egal ob es ein kleines oder ein großes ist, für wie viele Jahre kann ich denn noch die Lösung zur Verfügung stellen? damit haben wir auch mit der Open-Source-Lösung die Möglichkeit, dass die Kunden, die Anwender Sicherheit haben, dass sie nicht von uns alleine abhängig sind.
Aber trotzdem ist natürlich in Ihrem Unternehmen das größte Know-how da.
Das ist zweifelsohne gegeben, auch über die ganzen Prozesse, die im Unternehmen sind. Wir erhoffen uns auch damit, dass wir gerade durch die Unterstützung von Universitäten und Fachhochschulen eine enorme Verbreitung der Wissensbasis haben und damit auch der Berater, die Helium 5 einführen und supporten können.
Das heißt also, wie sieht jetzt das neue Geschäftsmodell bei Ihnen aus? Also verkaufen Sie jetzt nur noch Beratung und Support oder wenn vorher das Produkt verkauft wurde?
Also wir gehen davon aus, dass Unternehmen, die ja verantwortlich sind für den Geschäftserfolg, auch sehr raschen Support brauchen und dadurch direkt Support von uns als Hersteller benötigen. Und für diesen Support wird natürlich wieder, von dem leben wir.
Es gibt ja schon mehrere andere Open-Source-ERP-Systeme, Open Bravo, Adempierre und wie sie alle heißen. Warum sollte ich jetzt Ihres nehmen statt eins von denen?
Helium 5 ist eine runde Lösung, die sich auch im Markt bereits bewährt hat. Die Denkweise, die Philosophie, die dahinter steckt, ist circa seit 20 Jahren bemerkt im Markt draußen. Das heißt, egal ob Sie jetzt eine Werbeagentur mit ein, zwei Mitarbeitern sind oder ob Sie ein großes produzierendes Unternehmen sind, vom Serienfertiger bis hin zur Lohnfertigung, Einzelfertigung, Sie haben hier eine runde Lösung mit lauter aufeinander abgestimmten Komponenten, die so weit gehen kann, dass es nicht nur die Softwarelösung betrifft, sondern auch spezielle Softwareteile, die auf proprietären Geräten dann funktionieren, um eben zum Beispiel die Zeiterfassung wirklich optimal auf das Unternehmen abzustimmen.
Wie installiere ich das Ganze?
Open Source laden Sie einfach runter, starten die VBox, melden sich am Helium an, der Rest steht in der Beschreibung und es läuft.
Also VirtualBox?
VirtualBox, ja.
Und Linux ist da drunter oder was?
Das läuft unter Ubuntu.
Okay, und die Programmiersprache ist Java, habe ich gehört?
Helium 5 ist in pur Java programmiert, unter Verwendung der EGPs. 3.0 und baut auf der PostgreSQL zurzeit auf.
Also selbst wenn ich nicht VirtualBox benutzen will, kann ich das auch alles selber irgendwie ausrollen?
Selbstverständlich, in allen Betriebssystemen, die derzeit so verbreitet sind.
Wenn ich jetzt Hilfe brauche und das irgendwie einführen will, wie kann ich mich an Sie wenden? Wie bieten Sie da Hilfe an?
Wenden Sie sich einfach direkt an uns. Wir bieten entsprechende Unterstützung dafür, dass Sie mit Helium 5 zum Starten kommen.
Gibt es irgendwie Partner in Deutschland oder in Europa, die mir dabei helfen können?
Also wir sind derzeit Mitglied der LISOC. Auch hier gibt es Partner, die mit unterstützen können. Und wir kooperieren sehr eng mit der Fachhochschule Kufstein. Auch dort gibt es wieder Spezialisten, die sich mit Helium 5 entsprechend auskennen.
Und wenn ich sage, ich will mitentwickeln oder ich habe einen Fehler gefunden oder schreibe ich schnell einen Patch für, wie bringe ich das bei Ihnen ein?
Sie tragen sich einfach in die Mailinglisten ein und stellen da den Patch zur Verfügung. Ich denke, die ganze Community wird froh sein, wenn diese Fehler und Erweiterungen allen zur Verfügung gestellt werden.
Okay, vielen Dank. Das war Werner Hehenwarter von der Helium 5, einem ERP-System, was vor kurzem Open Source gestellt worden ist. Vielen Dank.
Wer bereits einmal in die Verlegenheit kam, ein ERP-System für eine Firma anzuschaffen, weiß es sicherlich zu schätzen, dass es auch immer mehr quelloffene Lösungen auf dem Markt gibt. Auf dem Open Exchange Partner Summit sprach Ingo mit Martin Steinmann über Sipfondi, einem Office Communication Server.
Ja, ich bin jetzt hier in Köln mit Martin Steinmann. Er ist unter anderem Gründer der Sip Foundry. Und Sip ist jetzt kein neues Thema mehr, aber so langsam kommt es in den ganzen Unternehmen an und wird wichtig und ist groß im Einsatz. Vielleicht kannst du erstmal kurz erklären, wie bist du auf die Idee gekommen, irgendwas mit Sip zu machen? Also wo kommst du her, wo gehst du hin?
Ja, hallo, freut mich sehr. Ja, Sip ist etwa vor 10 Jahren entstanden, ist ein neues Protokoll für Voice über IP und hat so ein bisschen Zeit gebraucht, um das zu etablieren. Es hat dann einige Hersteller gegeben, die haben das zu bestehenden Anlagen wie TK-Anlagen hinzugefügt. Da gibt es Cisco, die haben Voice über IP begonnen zu machen, so weiter und so fort. Und was uns eigentlich bewegt hat, ein Open-Source-Projekt zu machen zu dem Thema, war die Tatsache, dass es auf der einen Seite einen Standard gibt und gegeben hat, dass der aber nicht befolgt wurde. Das ist so die übliche Geschichte. Und wir haben dann eine Lösung gebaut, ein Projekt gemacht, das wirklich SIP-standardkonform ist, das auch skaliert und das eine Implementation von diesem SIP-Protokoll darstellt, das eben so gemacht wurde, wie das eigentlich ursprünglich von den Erfindern des SIP-Protokolls angedacht war.
Und du bist, man hört es von der Sprache her, irgendwie aus der Schweiz und hast gedacht, das muss man jetzt mal richtig machen, oder wie?
Ja, genau. Ich bin ursprünglich in der Schweiz aufgewachsen und wir sind dann im Jahr 96 in die USA ausgewandert. Ich war da einige Zeit in New York und wohne heute in Boston.
Okay. Und SIP Foundry ist das Ergebnis dieser Bemühungen?
Ja, SIP Foundry haben wir als eine, wie man das auf Englisch so schön sagt, eine Not-for-Profit-Organisation gegründet. Das ist also eine Organisation, die frei ist von kommerziellen Interessen. Die hat auch keine Mitarbeiter, sondern SIP Foundry organisiert das Projekt. Das ist eine Zusammenarbeit. Und über die Jahre hat es da einige Firmen gegeben und natürlich auch private und andere Leute, die da ganz maßgeblich an der Entwicklung beteiligt waren, so dass man, wenn man das heute zusammenzählt, das eine ganze Menge Code ist. Wir haben auch begonnen, mit anderen Open-Source-Projekten zusammenzuarbeiten. Ich möchte speziell hier OpenFire erwähnen für Instant Messaging und Präsenz und auch das FreeSwitch-Projekt, das wir in die Gesamtlösung dann integriert haben.
Das heißt, es geht nicht nur um SIP?
Es geht nicht nur um SIP, das ist genau richtig. Wir verstehen das im Markt als eine offene Alternative zu was Microsoft mit OCS und wie das heute heißt Link macht. Wenn man sich das anschaut, gibt es so einen Microsoft Software Stack, der beginnt mit Exchange und E-Mail und Kalender und wurde dann ausgebaut, um Realtime-Kommunikation mit eben Sprache, mit Video, mit Unified Messaging oder Voicemail, wie das auch heißt, mit Conferencing und Instant Messaging und Unified Presence. Und dann haben die SharePoint oben drauf gebaut. Und wir sind hier heute am Open Exchange Partner Forum in Köln. Und wenn man das sich anschaut mit zusammen mit Open Exchange und SIP Foundry, gibt das eigentlich einen kompletten offenen Stack, der als Ersatz für so ein Microsoft Stack von Firmen implementiert werden kann. Und das richtet sich primär an mittlere bis größere Firmen. Also wir sprechen hier so von Firmen von einigen paar hundert bis einige 10.000 Mitarbeiter.
Das Ganze kann man dann als Telefonanlage mit Unified Messaging verstehen?
Ja, das ist eigentlich das größte Geschäft im Moment. Da gibt es jede Menge alter TK-Anlagen von Siemens, von Alcatel, von Avaya Nortel und auch von Cisco. Die sind an Hardware gebunden, die sind vertikal integriert, die sind primär proprietär, die kosten eine Menge Geld. Und diese neue reine Softwarelösung kann einige Racks, 3-4 Racks von Geräten ersetzen mit einem Blade-Server. Das kann in der Cloud vonstatten gehen, das kann man on-demand verkaufen. Das ist ein Telefondienst, ja, das ersetzt die TK-Anlage, man telefoniert damit. Es ist aber auch Video. Man kriegt eine viel bessere Qualität, wenn man das über Voice über IP macht. Das ist dann auch Instant Messaging und Präsenz und eben das ganze Conferencing, Unified Messaging und so weiter. Eine gesamte Lösung.
Jetzt kann ich diese SIP-Sachen und Telefonanlagen-Sachen ja auch mit anderer Open-Source-Software wie zum Beispiel Asterisk machen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen SIP Foundry und Asterisk?
Ja, da gibt es einige Dinge, die gleich sind, wie eben zum Beispiel, man kann da Telefone anschließen und telefonieren. Es gibt aber dann jede Menge Dinge, die sind grundsätzlich verschieden. Auf der einen Seite ist das auf der technischen Seite, die ganze Architektur ist verschieden. Für diejenigen, die die Technik verstehen, Asterisk ist ein sogenannter Back-to-Back-User-Agent. Wir haben eine SIP-Proxy-Architektur gebaut. Das hat riesige Vorteile, wenn es um Skalierbarkeit geht, wenn es um Redundanz geht und solche Dinge. Wir haben auch auf der Unified-Kommunikationsebene, eben wenn es um Instant Messaging, Präsenz und all diese Integrationen in die mobile Welt und in die Benutzer-Desktops geht, eine Lösung gebaut, die sich mit dem vergleichen kann, was Microsoft heute anbietet. Wir haben das fokussiert auf größere Firmen und in dem Sinn könnte man fast sagen, dass wir eigentlich dort beginnen, wo Asterisk aufhört. Also das ist quasi eine Lösung, die einfach einen größeren Footprint hat.
Also würdest du sagen, Asterisk ist eher so für kleinere Firmen und eure Lösung skaliert halt bei größeren Firmen besser?
Ja, ich will Asterisk nichts wegnehmen. Asterisk war sicher sehr erfolgreich und in dem Sinne ist eine gute Lösung. Aber ja, ich würde dem zustimmen, das ist eigentlich genauso. Und das ist nicht notwendigerweise nur, weil Asterisk als eine Lösung nicht auch auf 1000 Benutzer skalieren könnte, sondern es ist eben die Architektur, die dann auch die nötige Redundanz und die Features hinkriegt, die eine größere Firma einfach braucht, um das wirklich im kommerziellen Einsatz brauchen zu können.
Jetzt wird auf SIP Foundry so ein Produkt gemacht, SIP, wie hieß es nochmal, SIP irgendwas?
Das Projekt heißt SIPX ECS, genau. Das ist der Projektname, wir nennen das SIPX oder SIPXX und das entstand im Jahr 2004, wie ich gesagt habe, und hat seither einiges an Entwicklung gesehen.
Ja. Wie viele Leute machen da ungefähr mit?
Ja, das wird vor allem von Firmen getrieben. Auf der einen Seite sind wir dabei. ISUS ist eine neue Firma, die das Projekt maßgeblich unterstützt, die auch ich im Jahr 2010 gegründet habe. Es hat andere Firmen gegeben. Nortel war ein Teilnehmer in diesem Projekt bis kürzlich und hat da dazu beigetragen. Und einige Hersteller von Telefonen, von Gateways, solchen Dingen haben dazu beigetragen. Es ist ein sehr professionelles Softwareentwicklungsumfeld, das wir so machen, wie man das auch in einer Firma machen würde, mit Qualitätssicherung, mit Tests, mit Regression-Tests, sodass wir ein Umfeld haben, das gewisse Guidelines hat, wo man sich daran halten muss, wenn man Code dazu beiträgt. Wir haben Unit-Test-Coverage und für die Software entwickeln, bedeutet das sicher sehr viel. Also wir haben eine sehr hohe, man nennt das Coverage für Unit-Tests, sodass man die ganze Software schlussendlich eben als Qualitätsprodukt auf der Open-Source-Ebene entwickeln kann.
Das Ganze ist aber ein Open-Source-Projekt und ich kann da auch einfach so beitragen.
Ja, das Projekt ist komplett offen. Wir haben verschiedene Lizenzen drin. Der größte Teil ist unter der LGPL-Lizenz da drin und dann gibt es einige Teile, die sind unter MPL2 und Apache 2 Lizenzen drin. Das ist ein komplett offenes Projekt, wo man mitarbeiten kann, wo man dazu beitragen kann. Man kann es auch verwenden. Und sehr häufig, wenn man dann eine größere Installation machen will, braucht es jemand, der offiziell richtigen Support liefert und auch eine kommerzielle Version davon. Das ist, was ISUS macht. Und in dem Sinn ist das ein kommerzielles Open-Source-Projekt, wie das von vielen anderen Firmen so praktiziert wird.
Auf jeden Fall eine spannende Lösung, die man sich mal angucken kann. Wer vielleicht jetzt bisher nur mit Asterisk gearbeitet hat, kann ja auch mal gucken, was SIP Foundry zu bieten hat. Und man kann auch mitmachen, man kann sich auf Mailinglisten eintragen wahrscheinlich.
Genau, ja. Wir haben die ganze Infrastruktur draußen, Mailinglists, ein Forum. Unsere Tools basieren auf Atlassian. Das ist eine ganz gute Sache. Das Code Repository ist in Git. Und das steht jedem offen, da teilzunehmen.
Okay, vielen Dank für dieses Interview. Das war Martin Steinmann von der SIP Foundry. Danke.
Vielen Dank. Tschüss.
In den letzten Wochen war ja einiges Blätterrauschen in der Open-Source-Welt zu vernehmen gewesen. So wurde offiziell ein Fork des Open-Office-Projektes namens LibreOffice angekündigt. In den Talksendungen hatten wir bereits das Thema behandelt. Radio Tux war dieses Jahr Medienpartner auf dem Open Office Kongress für Wirtschaft und Verwaltung in München und hatte so natürlich die Chance, sich hautnah zu informieren. Die Radio Tux da vor Ort waren sich sicher, dass die überwiegende Farbe vor Ort grün war. Und grün ist nicht nur die Farbe der Hoffnung, sondern auch das Auftreten von LibreOffice. Aber dazu später mehr. Eines der Hauptthemen der Konferenz war die Anpassbarkeit von OpenOffice an spezielle Anforderungsprofile. Wir führten daher ein Interview mit Claudia Neumann, Doktor der Nuklearmedizin und Linux-Enthusiastin, über die Arztsoftware AP Vigant.
Selbst in Arztpraxen hat mittlerweile sich der Pinguin eingenistet und was liegt dann näher als seine Arztbriefe, die man ja schreiben muss, auch mit
Open Office zu erstellen. Bei mir jetzt Dr. Claudia Neumann, Hausärztin und Fachärztin für Nuklearmedizin und leidenschaftliche Linux-Anwenderin. Hallo, Frau Neumann.
Hallo.
Jetzt haben Sie ein Arztpraxissystem, das nennt sich APW Wigand. Damit kann man seine komplette Infrastruktur auf Linux umstellen, wenn man Arzt ist?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Arztabrechnungssystem. Das heißt also, man macht seine KV-Abrechnung, Privatabrechnung, BG-Abrechnung, alle Abrechnungsmöglichkeiten, die wir haben. Damit kann man eine papierlose Arztpraxis machen. Die Abrechnungen mit der KV werden damit gemacht. Die Karten können eingelesen werden. Also das, was man normalerweise so in der Arztpraxis braucht, kann man mit der Linux-Version von APW Wigand machen.
Gut. Und da gibt es jetzt auch eine Anbindung an OpenOffice.org.
Ja, wir haben das so gemacht, dass typischerweise ist es ja so, die Überweiser oder die Zuweiser, die wir haben, haben wir ja im System drin. Die Patientendaten werden von der Krankenversichertenkarte eingelesen, demnächst auch mit der elektronischen Gesundheitskarte. Das unterstützen wir auch alles bereits. Und diese Daten können wir mit auch noch Befunden oder sonstigen interessanten Dingen direkt in OpenOffice.org übernehmen, in eine vom Arzt vorher erstellte Dokumentvorlage wird das hineingebracht und als OpenOffice-Dokument dann aufgerufen und kann dann weiter editiert werden.
Und dann am Ende ausgedruckt werden und demjenigen zugestellt werden.
Ja, und was wir eben auch haben ist, wir können, man kann es ausdrucken, man kann es theoretisch auch faxen, man kann es aber dann halt auch die fertige das fertige Datei in das Praxissystem übernehmen und dem Patienten zugeordnet in der Kartei ablegen, sodass man es sozusagen jederzeit wieder aufrufen kann.
Mhm. Und es ist größtenteils automatisiert. Also wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ich habe jetzt 5 Patienten, die haben alle dieselbe Diagnose quasi, dann muss ich das nicht 5-mal alles tippen.
Nee, es wird dann sozusagen nach dieser Musterdatei, also die Daten, die der Arzt übernehmen will in den Arztbrief, werden einfach aufgerufen und werden in diese OpenOffice-Datei hineingebracht, automatisiert und man kann das dann eventuell nochmal editieren oder direkt losschicken.
Und es gibt auch Hilfe für Ärzte, die sich vielleicht nicht ganz so damit auskennen. Also die können dann anklicken, es ist jetzt Patient X, er übernimmt alles. Und dann gibt es für bestimmte Diagnosen auch so vorgefertigte Bausteine.
Das kann man sich selbst in OpenOffice wie gehabt in den Textbausteinen noch dazusetzen und. Ne? Man kann auch verschiedene Musterdateien sozusagen anlegen, wo eben verschiedene Daten übernommen werden. Ne? Man kann dann zum Beispiel eben den Brief an den Arzt, an den Überweiser schicken oder man könnte einen Brief an die Krankenkasse, wenn man eine Anfrage von der Krankenkasse hat, oder man könnte einen Brief direkt an den Patienten selbst richten. Je nachdem. Das könnte man also zum Beispiel in so einer Musterdatei ablegen, die kann man aufrufen und die Daten werden direkt in OpenOffice übernommen.
Das Ganze geht nicht nur unter Linux, sondern auch unter Windows.
Ja, wir unterstützen jede Windows-Version, jede aktuelle Windows-Version. Windows 98 ist doch schon ein bisschen out, aber da gibt es also die APW Windows, da können Sie das genauso machen.
Okay. Dann vielen Dank, Frau Dr. Claudia Neumann, die uns erzählt hat, wie man mit dem APW Wigand-System aus OpenOffice ganz einfach Arztbriefe erstellen kann. Danke.
Und wo wir schon bei Arztpraxen sind, folgt ein Interview mit Marco Descher über MedAlexis.
Bei mir sitzt Marco Descher von der MedAlexis AG. Hallo, Herr Descher.
Ja, guten Abend.
Herr Descher, stellen Sie sich doch mal kurz unseren Hörern vor.
Ja. Mein Name ist Marco Descher. Ich war die letzten Jahre eigentlich in der Forschung tätig. Ich habe an der Universität Innsbruck Informatik studiert. Und jetzt bin ich durch meine Abschlussarbeit in dem Bereich der medizinischen Open Source Informatik oder generell der medizinischen Informatik gerutscht, weil ich eine Sicherheitsanalyse auf eine Open Source Praxissoftware gemacht habe, die von einem Schweizer Arzt entwickelt worden ist. Und derzeit bin ich damit beschäftigt, um dieses Produkt, das derzeit im Schweizer Markt im Einsatz ist, für den österreichischen Markt zu adaptieren und auch für die Schweizer Firma Auftragsarbeiten durchzuführen.
Das heißt, in Deutschland ist dieses Produkt noch gar nicht im Einsatz?
Das liegt aber mehr an den lokalen Regulatorien. Wenn man irgendwie reinkommt in den Health-Markt und sich die ganzen verschiedenen Kassensachen anschaut, dann rechnet jede Kasse anders ab, jedes Land hat eigene Auflagen etc. etc., dass es schon sehr viel Arbeit ist, um sich überhaupt in die lokalen Gegebenheiten einzuarbeiten. Es gibt aber an der Fachhochschule Dortmund in diesem Semester ein Seminar, wo sich Studenten der medizinischen Informatik dazu entschlossen haben, Elexis wirklich tiefergehend zu behandeln. Wenn die das hören, schöne Grüße.
Sie haben es gerade schon angesprochen, das Projekt respektive Programm Elexis. Können Sie unseren Hörern mal kurz erzählen, um was es sich da handelt, was es ist und für wen es überhaupt ist?
Also Elexis kommt eigentlich vom Namen elektronische Praxis. Es ist im Grunde genommen ein Tool, das sämtliche Arbeitsabläufe in einer Arztpraxis darstellt. Es gibt natürlich solche Tools schon zuhauf in jedem Land, nur sind sie alle kommerziell geschlossen. Das heißt, man kann den Kern nicht einsehen und zum Teil herrschen sehr hohe Lizenzbedingungen, sodass es damals für den Arzt, der das Ganze begonnen hat, der Dr. Gary Weyrich, waren einfach die Lösungen, die da waren, nicht akzeptabel. Dann hat er begonnen, sich seine eigene Software zu schreiben, wie wir es ja schon kennen. Linus Torvalds war damals mit Minix auch nicht zufrieden. Ja, und mittlerweile hat sich das Ganze stark entwickelt. In der Schweiz ist es schon im Einsatz bei einigen Ärzten. Und um es in anderen Ländern in den Einsatz zu bringen, müssen Adaptionen durchgeführt werden. Ich weiß mittlerweile sogar schon von einem Arzt in Fuerteventura, der das System verwendet.
Auf was basiert Elexis? Also technischer Hintergrund, Sprache, Art der Anwendung. Also Sie hatten in Ihrer Keynote schon das Wort Rich Client Plattform erwähnt.
Also Elexis basiert auf der Eclipse Rich Client Plattform, wie eigentlich immer mehr und mehr Projekte, wenn man mal ein bisschen recherchiert. Jedem Coder, Nerd, whatsoever ist natürlich Eclipse ein Begriff. Da kommt man nicht mehr dran vorbei und es ist ja auch ein sehr ausgereiftes Tool. Und wenn man sich irgendwann mit Application Development oder mit Rapid Application Development etc. beschäftigt, dann ist man natürlich eher bemüht, das Problem zu lösen, das man hat. Das Modell, das man implementieren will. Und da gibt es die verschiedensten Tools, nur hat sich Eclipse Rich Client als eine der sehr großen Methoden etabliert. Also zum das jetzt wirklich eigens behandeln, ich glaube, da müssten wir irgendwie einen eigenen Podcast machen, wo irgendwie mal das Ganze hat. Aber grundsätzlich sehr leicht zu finden, Eclipse RCP, gibt es massig Tutorials von IBM, von, keine Ahnung, Ralf Ebert hat ein gutes Blog, Vogel, der Vogel Armin etc. Also da gibt es massig Zeug. Ja, um es kurz abzuhandeln.
War das mit dem Podcast jetzt ein Angebot?
Oh je. Momentan noch nicht, aber wir bereiten derzeit für die Fachhochschule Vorarlberg eine Vorlesung vor, die wir machen wollen in einem halben Jahr. Und es ist ja so, dass Eclipse RCP wirklich ein riesiges Tool ist und die Lernkurve am Anfang sehr steil. Also ja, in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr können wir nochmal drüber reden.
Okay, ich merke es mir vor. Okay. Für welche Betriebssysteme ist Elexis verfügbar?
Tja, grundsätzlich für welche Betriebssysteme auch Eclipse verfügbar ist. Es gibt nur ein einziges Problem, das habe ich vorher im Vortrag kurz angesprochen, das ist die Anbindung oder die Integration von OpenOffice in die IDE. Es gibt ja auch schon Tools, da kann ich direkt so OpenOffice-Dokumente im Eclipse bearbeiten. Wenn ich jetzt irgendwie so der Ultimo-Nerd bin und ich will gar nicht mehr raus aus meiner gewohnten Umgebung, dann gibt es auch Plugins von Ubion. Da kann man auch ja wirklich, wie man seine Java-Files behandelt, auch seine OpenOffice-Files direkt im Eclipse behandeln. So, und jetzt bin ich von der eigentlichen Frage abgeschweift. Na genau, die Plattform. Also grundsätzlich auf jeder, wo Eclipse läuft. Nur Elexis, genau mit dem Problem der OpenOffice-Integration. Und wir haben jetzt da eben eine Lösung gemacht, sprich der Dr. Weyrich hat eine Lösung programmiert, wo es auch möglich ist, um die Verbindung Eclipse OpenOffice auch auf der Mac-Plattform durchzuführen.
Stichwort OpenOffice, wir sind ja hier auf dem OpenOffice-Kongress. Was hat Elexis genau mit OpenOffice überhaupt zu tun?
OpenOffice ist ein Kernelement im Elexis. Ein Arzt muss natürlich im Laufe seiner täglichen Arbeit sehr viele Daten führen. über Konsultationen. Also das nennt sich auch den Electronic Medical Record. Wenn man einfach zum Arzt geht, dann schreibt sich der natürlich auf, eine Anamnese, wie geht es Ihnen, was ist das Problem, was ist passiert. Und da sollte er natürlich sehr frei von Zwängen sein. Also er sollte im Grunde genommen ein normales Dokument bearbeiten können. Und da bietet sich natürlich OpenOffice als ein Kernelement an. Und er soll natürlich auch standardisierte Dokumente rauslassen können. Rezeptverschreibungen, ich nehme an, dass die da in Deutschland genau gleich sind wie in Österreich. Und diverse Arbeitsunfähigkeitsbestätigungen etc. Und da kann man sich einmal noch eine Standardvorlage fürs OpenOffice schaffen. Und die wird dann quasi programmatisch aus dem Elexis heraus mit den Werten gefüttert und führt dazu, dass das Dokument eigentlich so produziert wird, wie es produziert werden soll.
In welcher Form werden meine Daten gespeichert? Also habe ich dann eine Datei, die am Ende rauskommt, oder schiebe ich das Ganze in eine Datenbank rein?
Das ist eigentlich total abhängig vom Workflow, die der Arzt praktiziert, also vom Workflow des Arztes. Grundsätzlich ist es im Elexis so, dass die Daten als Binary Large Objects, ja, meint der Blob, quasi in der Datenbank gespeichert werden. Die werden rausgezogen. Ich brauche natürlich die MIME Information, die pipe dann rein, und dann öffnet sich der richtige Händler dafür, sprich das OpenOffice. Dann wird es bearbeitet und das überarbeitete Blob wird wieder in die Datenbank genommen. Ich habe aber natürlich auch die Möglichkeit, da sich ja das OpenOffice als Applikation innerhalb von Elexis präsentiert, das Dokument auch auf beliebige Art und Weise rauszunehmen. Ich kann es als XML exportieren, ich kann es als PDF exportieren, als reines Textfile, was sogar gemacht wird, weil in Österreich läuft die elektronische Befundübertragung mittels EDIFACT. Und EDIFACT ist ja ein alter Standard auch, wo Klartextfiles und so weiter noch durchgehen. Also ist es am besten, wenn man sich irgendwie die Dokumente dort als Klartext rausnimmt und in den Text so reinpresst. Also grundsätzlich zum simpel beantworten, in jedem Format, in dem ich es haben will.
Wo kriege ich Elexis her?
Also erster Anlaufpunkt ist schon mal sicher www.elexis.ch, also Schweiz. Und es gibt bereits in der Schweiz die Firma, die Medelexis.ch, die vertreibt es in der Schweiz kommerziell. Für jeden, der sich aber rein technisch dafür interessiert, gibt es auch das SourceForge-Projekt. Und obwohl es dort momentan keine aktuelle kompilierte Version gibt, ist das alles wirklich top aktuell. Also das kennt man ja, man muss irgendeine Möglichkeit finden zum Geld verdienen. Und das machen wir halt in der Form, dass der Quellcode zwar offen ist, aber wir verkaufen halt, oder in der Schweiz verkaufen sie dann halt die fertigen Distributionen und den Support rundherum.
Letzte Frage, die Zukunft von Open-Source-Projekten, wie eben Elexis 1 ist, in der Wirtschaft?
Das ist eine sehr schwere Frage. Das war ja heute auch interessant, wo Oracle den Vortrag gehalten hat. Die haben ja auch eigene Strategie. Also ich glaube, dass das aus technischer Sicht nicht so leicht zu beantworten ist. Da zerbrechen sich schon ganze Marketing- und Management-Teams wahrscheinlich den Kopf drüber. Dann gibt es ja auch wieder so Aussagen. Auf Heise war neulich ein Artikel über Open Core, wo man den Kern des Systems frei hält, aber wiederum darauf aufbaut und die Plugins kommerziell nutzbar macht. Das wird bei uns auch so geführt zum Teil, weil man irgendwo Value-Added was reinbringen muss. Aber eine allübergreifende Aussage oder so, das würde ich mir jetzt in der Situation absolut nicht zutrauen. Das wäre eine Frage, die müsste man wirklich dem Oracle oder dem Bullmann stellen, die heute da waren.
Vielen Dank, Marco Descher.
Danke auch.
Wie bereits gesagt, herrschte eher die Farbe Grün statt Blau auf dem Kongress vor und die Stimmung war wegen des im Vollzugs befindlichen Forks alles andere als gedrückt. Im Gegenteil, allgemein herrschte Aufbruchsstimmung. Wir konnten für euch ein paar Stimmen einfangen. Wir beginnen mit dem Teilnehmerfazit der Stadt Freiburg.
Bei mir sitzen jetzt Herr Andreas Kaval und Herr Burkhard Herrmann von der Stadt Freiburg. Mit welcher Erwartung sind Sie hier zum OpenOffice-Kongress 2010 gekommen?
Meine erste Erwartung war, Leute kennenzulernen, die im OpenOffice-Umfeld arbeiten, tätig sind, Kontakte zu pflegen, neue Kontakte aufzunehmen. Und die zweite Erwartung war, zu hören, wie es mit OpenOffice.org, LibreOffice weitergeht.
Sind Ihre Erwartungen erfüllt worden?
Die sind vollumfänglich erfüllt worden. Ich habe viele Kontakte geknüpft, viele Personen, die ich bisher nur aus E-Mail-Verkehr und Telefonverkehr kenne, persönlich kennengelernt. Weniger erfüllt worden sind sie allerdings, was die Zukunft von OpenOffice.org und LibreOffice angeht. Da sind noch viel zu viele Fragen offen, um da eine Einschätzung abgeben zu können.
Herr Kabal, an Sie die gleichen Fragen.
Also im Grunde genommen sind meine Erwartungen auch erfüllt. Ich bin sehr froh, dass jetzt diese Diskussion um LibreOffice und OpenOffice nicht alle Teilnehmer hier an dem Termin verschreckt haben. Es sind doch sehr viele anwesend, die auch wirklich in der Frage stehen, wollen wir OpenOffice einführen? Und für mich war einfach wichtig auch, dass wir hier als Kommune, die ja auch mit OpenOffice bereits arbeitet, immer noch einen Beitrag dazu leisten, Leuten die Entscheidung zu erleichtern oder auch die Problembereiche aufzuzeigen, die eine Migration Richtung OpenOffice betrifft. Also voll erfüllt.
Eine Migration auf Linux in einem großen Umfeld erfordert einen enterprise-bewährten Unterbau. Ein weiteres Teilnehmerfazit liefert Dr. Matthias Nagorny, Manager Multimedia Technology von der SUSE Linux AG.
Matthias Nagorny, Produktmanager für OpenOffice/LibreOffice bei Novell. Ich bin eigentlich mit drei Zielen hierher gekommen. Erstens den Kontakt zur Community pflegen. Insbesondere jetzt, wo die LibreOffice-Community entstanden ist und Absprachen natürlich, Koordinierung der LibreOffice 3.3 Release. Dann zweitens das Firmenumfeld, die vielen kleinen Firmen, die in dem Umfeld von OpenOffice/LibreOffice bestehen, kennenzulernen. Und drittens Anwenderberichte von Anwendern aus dem Bereich der Verwaltung und Wirtschaft zu hören. Insgesamt war der Kongress äußerst spannend für mich und all diese Ziele sind erreicht. Organisation war aus meiner Sicht hervorragend, also könnte gar nicht besser sein. Und so freue ich mich auf den nächsten Kongress, der dann hoffentlich in einem Jahr stattfinden wird.
Und sehnlich erwartet haben wir natürlich ein Fazit von Florian Effenberger von der Document Foundation.
Ja, hallo. Ich möchte so ein bisschen ein Fazit dieser vergangenen zwei Tage ziehen. Das war jetzt der zweite OpenOffice.org-Kongress für Wirtschaft und Verwaltung. Wie der Name schon sagt, die Veranstaltung richtet sich an Anwender aus Unternehmen, aus Behörden, die OpenOffice.org entweder schon einsetzen oder einsetzen möchten. Wir konnten in München ca. 100 Teilnehmer begrüßen und mein Resümee ist sehr positiv. Gerade im Hinblick auf die Entwicklung der letzten Wochen, Stichwort Document Foundation, Stichwort LibreOffice, gab es hier einige sehr interessante, auch sehr konstruktive Gespräche, viele Rückfragen von Anwendern, die wir hoffentlich auch lösen und klären konnten. Und die Atmosphäre auf der Konferenz war sehr positiv. Bin sehr zufrieden, das Feedback der Teilnehmer war sehr positiv und ich denke, dass wir diese oder ähnliche Veranstaltungen auch in den nächsten Jahren weiter etablieren werden.
Und weil das Magazin bis hierhin so ernst war, kommen wir nun zum erheiternden Teil. Christian vom Playing Penguin Podcast erklärt uns einmal mehr, wie man seine Freizeit auch unter Linux mit Spielen verbrennen kann.
Ja, lieber Hörer, wir unterhalten uns heute über die Neuigkeiten der Linux-Spielerwelt in den letzten 4 Wochen, denn es hat sich eine ganze Menge getan und den Anfang macht die Spieleschmiede Linux Game Publishing, welche unter den Linux-Spielern sich schon einen ganz großen Namen gemacht hat. Leider in den letzten Monaten auch einen kleinen negativen Namen. Denn Linux Game Publishing war die letzten 6 Monate offline. Ein Hardwarefehler auf den Servern von LGP führte dazu, dass sowohl die Webseite, der Online-Shop, aber auch der DRM-Server, der dafür verantwortlich ist, dass die neueren Linux-Game-Publishing-Spiele gespielt werden können, offline sind. Michael Simmers äußerte sich dann immer in kleinen Textmitteilungen auf der Seite von Linux-Game-Publishing dazu, dass die Seite irgendwann wieder online gehen wird, aber so richtig Informationen gab es da nicht. Bis vor 2 Wochen, da äußerte sich der CEO von Linux Game Publishing und sagte, hey Leute, passt mal auf, wir haben den Fall jetzt untersucht und so wie es ausschaut, scheint ein kleiner Festplattenfehler dafür verantwortlich gewesen zu sein und dass es ihnen halt tierisch leid tut, denn so gut wie sie ihre Spiele portieren, so schlecht kümmern sie sich um ihre Webseite, so wie es ausschaut, hatten sie nämlich kein vernünftiges Backup, so dass es halt dazu kam, wie es kommen musste. Die Webseite war 6 Monate offline. Und die Leute, die ein Spiel bei Linux Game Publishing erwarben oder bereits schon zu Hause im Regal stehen hatten, die guckten dann natürlich ins Leere, denn hey, die Server sind offline. Und wo kein Server ist, kann man ein Spiel auch nicht aktivieren. Nun ja, die gute Nachricht ist, so wie es ausschaut, wird es in den nächsten 1-2 Wochen wieder soweit sein, die Server werden hochgefahren. Für die Leute, die Spiele von Linux Game Publishing erworben haben, wird dies natürlich eine echte Erleichterung darstellen. Ja, Shadowgrounds Survivor ist meiner Meinung nach auch ein super Überleiter in das nächste Thema, denn dieses Spiel wurde von Linux Game Publishing portiert und scheint sich relativ gut verkauft zu haben, sodass sich die Firma, die hinter Shadowgun Survivor stand, nämlich Frozen Bytes, dazu entschlossen hat und hat gesagt, hey Leute, passt mal auf, die Linux-Version von Shadowgun Survivor hat sich so gut verkauft, dass wir jetzt bekannt geben, dass wir das Spiel Trine auch nach Linux portieren werden. Und Trine ist natürlich schon in den letzten Wochen und Monaten relativ bekannt und populär geworden, denn es ist ein relativ unverbrauchtes Spielgeschehen, was so ein bisschen an die Donkey Kong-Spiele von damals erinnert. Ja, worum es in Trine geht, das ist relativ kurz und knackig gesagt. Es ist nämlich eigentlich nur ein Actionspiel mit einer besonderen Machart, denn der Spieler kann bis zu 3 Charaktere durch seine Welt steuern und muss diese Fähigkeiten, die jeder einzelne Charakter mitbringt, miteinander kombinieren. Es gibt insgesamt 3 Spielerklassen, welche sich unterscheiden. Der eine zaubert mehr, der andere ist mehr ein Mensch fürs Grobe und der dritte ist eine Kombinationsklasse aus beiden, beispielsweise. Und in diesem kleinen Action-Adventure kämpft und knobelt man sich dann halt durch fantasievoll und schön gestaltete Welten. Und dieses Spiel schafft es nun endlich nach Linux. Ja, es gibt auch einige weiterführende Informationen zu Trine, denn es wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten erscheinen. Die Portierung ist schon relativ weit fortgeschritten und es scheint auch schon einen spielbaren Klienten für Linux zu geben. Es wird definitiv eine Download-Version geben, welche man sich dann im Internet kaufen kann. Und eine Kaufversion auf einem CD-Datenträger hängt dann halt davon ab, ob sich da jemand findet, der sagt, hey, ich presse die CDs und verkaufe sie halt professionell. Aber das steht halt noch alles in den Sternen. Und die ganz große Überraschung, wo ich mich mehr als nur gefreut habe, der Nachfolger zu diesem erfolgreichen Spiel, Trine 2, soll ebenfalls für Linux kommen. Und das halt möglicherweise viel, viel schneller als Trine 1. Also nicht mit einer Zeitverzögerung von 1,5 bis 1 Jahr. Nein, 1 Monat bis ein halbes Jahr später. Und halt möglicherweise auch parallel mit dem Windows-Release. Wie ich finde, sind das beides sehr, sehr gute Nachrichten für Linux-Spieler. Zum einen hat sich Linux Game Publishing wieder zurückgemeldet und es wird in den nächsten Wochen wieder online gehen, sowohl die DRM-Server als auch die Webseite und der Online-Shop. Auf der anderen Seite werden jetzt in den nächsten Monaten uns 2 tolle Spiele von Frozen Byte auf Linux erwarten.
Es folgt meine neue Lieblingskategorie Ansgars Tooltips, quasi eine Spiele-Review für Menschen, die ihr Betriebssystem als Spielzeug ansehen.
Ja, willkommen zur 2. Ausgabe von Ansgars Tooltip, heute Jakuake.
Ja, Jakuake oder wie man es auch immer ausspricht, ich bin mir jedes Mal unsicher, aber ich einige mich einfach mal auf Jakuake. Ist eigentlich ein sehr schönes Programm für alle geneigten Doom- oder Quake-Spieler. Die kennen das ganz bestimmt, diese wunderschöne Eingabeaufforderung, die von oben vom Desktop so runterfadet. Ja, feine Sache, kann ich euch nur empfehlen. Jakuake installieren und endlich eine Konsole haben, die immer griffbereit ist, in der Regel über die F12-Taste, einfach starten und glücklich sein.
Das war Jakuake, die 2. Ausgabe des Ansgars Tooltip. Nächste Sendung geht's weiter.
So, damit haben wir auch schon wieder das Ende der Sendung erreicht. Weihnachten steht ja schon ein bisschen vor der Tür. Wir raten euch, freut euch drauf. Vielleicht wird sich ja auch der eine oder andere Radiotuxler eine rote Mütze aufsetzen und für euch wichteln. Seid gespannt. Ich habe gehört, dass sich auch ein Gewitter anbahnt und eure Bits und Bytes ein bisschen durcheinander wirbeln wird. Diese Sendung entstand unter der Leitung von Tobias. Die Redakteure für euch waren Ingo, Patrick, Henrik, Roman, Christian, Thomas, Uli, Sascha, Olaf und Ansgar. Kommentare und Feedback sind wie immer erwünscht. Die Stimme hieß auch diesmal Sebastian Meyer. Und noch ein kleiner Spot in eigener Sache.
Die Release-Zyklen der Tage werden länger, die Temperaturen werden immer pinguinfreundlicher, man merkt, es wird Winter. In solcher Zeit wirft man in altgewohnter Weise einen Blick in die Vergangenheit und wie man etwaige Fehler in der nahen Zukunft vermeiden kann. Dank eurem Feedback können wir die Qualitätsoffensive 2011 starten. Derzeit laufen die Planungen auf Hochtouren, euch auch im kommenden Jahr ein interessantes Programm bieten zu können. Unsere Bemühungen begannen schon Mitte diesen Jahres, als wir verkünden konnten, dass Thomas Steinbrecher mit seiner Sendung Mauspad ab sofort auf Radio Tux vertreten sein wird. Ein paar Monate später und nach einigen Gastauftritten in unseren Magazinsendungen folgte ihm Christian mit seinem Playing Penguin Podcast. An neuen Formaten wird es auch nächstes Jahr nicht mangeln. Zurzeit laufen Planungen zu den Debian Monthly News und zu den distributionsunabhängigen Radio Tux News. Diese sollen ein fester Bestandteil der Radio Tux Magazinsendungen werden. Weiter arbeiten wir auch an der heiß erwarteten Pilotsendung zu unserem Tech-Talk-Format Radio Tux Binärgewitter. Für alle Musikliebhaber wird es jetzt hart. Radio Tux Talk und Radio Tux Binärgewitter werden zukünftig leider ohne Musik auskommen müssen. In unseren Magazinsendungen wird jedoch weiterhin das Beste der freien Musik zu hören sein, versprochen. Auch abseits unseres hörbaren Programmes wird es einiges Neues geben. Wir arbeiten zur Stunde an einer zeitgemäßen Runderneuerung unseres Webauftritts sowie an einer besseren Performance unserer Webserver. Freut euch mit uns auf das kommende Jahr. Gebt uns weiterhin Kritik, Lob und Anregungen, wenn euch etwas nicht passt, denn nur dann können wir Radio Tux so verbessern, wie ihr es wollt.